Abend spielen Tokotronic in der KTS gegen 22 Uhr. Dazu noch mehr an den Veranstaltungshinweisen. Über die ganzen netten Veranstaltungen in der KTS könnte man fast vergessen, dass es vor einem Jahr kurzzeitig mal keine KTS gab, als nämlich geräumt wurde, das Haus 11 auf dem Vauban-Gelände geräumt und am gleichen Tag noch abgerissen. An diese schmerzliche Erfahrung erinnern Gerichtstermine, die es jetzt nach einem Jahr hagelt auf einmal. Nach der Räumung gab es nämlich verständlicherweise eine Demo, die sich am Abend in der Viere dann fortgesetzt hat. 19 Festnahmen gab es damals, 4 direkt am Ort und 15 vor dem Polizeirevier Nord, wo die Festgenommenen damals vermutet wurden. Jetzt, ziemlich genau ein Jahr danach, wurden die ersten Verfahren eingeleitet und hier zu Gast haben wir heute zwei BeobachterInnen, die Näheres zum Prozess erzählen wollen. Erstaunlich war ja zum einen, dass nur 2 Verfahren eingeleitet wurden bei 19 Festnahmen. Dafür hat der Staatsanwalt bei diesen 2 Verfahren, also eins ist erst angelaufen mit 2 Terminen in der letzten Woche, umso härter vorgelegt und 2 Jahre und 2 Monate ohne Bewährung beantragt. Wie kommt denn der Staatsanwalt auf so eine heftige Anklage? Könnt ihr was dazu sagen?
Ja, wie er darauf kommt, ist die große Frage, weil eigentlich hat er nichts, worauf er sich stützen kann. Die Personen, die in der Viere festgenommen wurden, denen werden keine Taten vorgeworfen, weil das waren Festnahmen von den Leuten, die sie eben verwischt haben, zufällig.
Zufällig verwischt, das kann man sich dann so vorstellen, die standen in der Viere rum und auf einmal kamen Polizeibeamte und haben die festgenommen, oder?
In der Nacht war in der Viere halt das große Chaos nach der großen Demonstrationen haben sich alle dorthin bewegt und die ganze Viere war voll mit Einzelpersonen oder Grüppchen von Leuten, die noch protestieren wollten oder schauen wollten, was da noch ist. Und als dann die Einsatzwannen von den Bullen kamen, war da wohl auch ziemliches Chaos. Die Leute sind gerannt und die Polizei hat halt die verhaftet, die sie halt zufällig verwischt haben.
Das hat ja derjenige Beamte da auch so wiedergegeben. Da wurde ja gefragt, wie kamen Sie darauf, gerade diese Person festzunehmen? Was meint er da?
Er hat halt gesagt, ich wollte irgendjemand aus der Gruppe verwischen und das war's dann halt. Und dementsprechend haben sie den Leuten eben nichts Konkretes vorzuwerfen. Und sie kommen halt jetzt mit der Konstruktion vom Landfriedensbruch. Die Leute, die in der Nacht in der Viere waren und demonstriert haben, waren eine Gruppe. Aus der wurden Straftaten heraus begangen.
Ja, und damit, das reicht aus für den Straftatbestand von Landfriedensbruch, dass man sich in der Gruppe befindet, aus der Straftaten begangen wurden und was der oder die Einzelne mit der Gruppe zu tun hatte, ist nicht weiter wichtig für die Anklage, oder?
Das ist halt Auslegungssache, auch je nachdem, wie die Richterin drauf ist und die Richterin, die Frau Prestel, die ist halt sehr wohl an einer Verurteilung interessiert und somit reicht das für sie wahrscheinlich schon aus.
Ja, ihr habt vorhin erzählt, dass die Richterin da eine ziemlich große Rolle spielt in dem ganzen Prozess, auch wenn es darum geht, die beteiligten Polizeibeamten zu interviewen. Könnt ihr erzählen, wie das so abging?
Sie stellt halt sehr viele Suggestivfragen. Sie lenkt die Aussagen der Polizeibeamten dahingehend, dass sie dann klar für eine Verurteilung sprechen. Das geht zum Beispiel, wenn es darum ging, dass Steine geflogen sind, fragt sie, wie viele Steine, etwa ein Steinhagel oder dass wohl eine brennende Mülltonne gegen das Polizeiauto geschubst wurde, wo sie dann gleich daran gelenkt hat, ob es möglicherweise an die Stelle geworfen wurde, wo der Tank ist.
Ja, im Gegensatz zur Richterin benehmen sich ja die Bullen eher ungeschickt bei dem ganzen Prozess. Könnt ihr dazu was sagen?
Ja, die Aussagen der Polizisten sind voll von Widersprüchen. Es geht zum Beispiel um die Lichtverhältnisse, wie die waren. Und während manche Beamte sagen halt, ja, es wären gut gewesen und sie hätten somit sehr wohl sehen können, dass es sich um eine feste, geschlossene Gruppe gehandelt hat. Andere wiederum sagen, ja, sie hätten die Demonstranten vorher nicht gesehen, weil sie plötzlich aus dem Dunkeln kamen. Und wie man sowas zusammenbringt, ist halt recht schwierig. Es gibt andere Widersprüche über die Entfernung von den Steinwerfern zum Polizeiauto. Es gibt eben die Aussage, das wären 5 Meter gewesen. Und es gibt die Aussage von den Polizisten, das wären 40 bis 50 Meter gewesen. Dann widersprüchlich sind auch die Angaben zu dem Ablauf. dass zum Beispiel der Beamte Leisinger, der sofort die Verfolgung aufgenommen haben will, während sämtlich von seinen Kollegen erzählen, der Herr Leisinger hat erst das Feuer ausgemacht. Und das sind natürlich schon alles sehr seltsam, vor allem in Bezug darauf, dass die Polizisten eigentlich relativ wenig überhaupt zu sagen haben, dann noch so widersprüchliche Aussagen. Es zeigt sich eben immer mehr, dass es der Richterin langt. Also sie ist da wohl sehr zufrieden damit.
Ja, insgesamt scheint das ja alles ziemlich konfus zu sein, was da die Polizeibeamten von sich gegeben haben. Entfernungen zwischen 3 und 50 Metern, die da zur gleichen Zeit als Angabe gemacht wurden. Gibt es denn auch richtig belastende Anklagepunkte?
Ja, also am Ende vom ersten Tag kam dann plötzlich ein Bulle namens Pfundstein, ein Zeuge, der sich plötzlich ganz genau erinnern wollte, dass er die Angeklagte von den Steinwürfen bis zur Festnahme verfolgt hätte. Er sich ganz sicher wäre, dass es die verfolgte Person, die gleiche wie die Festgenommene war, auf die Anfrage, woran er die denn erkannt hätte, guckt er sie an, guckt sich ihre Haare an, meinte an den blonden Haaren. Dann wurde er gefragt, was für Kleidung sie anhatte. Bei der Verhaftung, bei der erkennungsdienstlichen Verhandlung wurde festgestellt, dass die Verhaftete eine helle Jacke und eine helle Hose anhatte. Er war plötzlich der Erste, der sich erinnern konnte an die Kleidung und meinte, ja, sie hatte dunkle Kleidung, wie die anderen auch alle. Nach Nachfrage war er sich immer noch ganz sicher, dass es dieselbe, die Verfolgte dieselbe wie die Festgenommene war.
Ja, das ist jetzt aber ein ganz klarer Widerspruch. Also sie hatte helle an und der wichtigste Beamte in dem ganzen Ding sagt, dass sie dunkle angehabt hatte. Was fängt denn die Richterin mit solchen Widersprüchen an?
Ja, sie gibt die Hilfestellung, ob vielleicht dann doch im allerletzten Moment vor der Verhaftung dieser Herr Pfundstein die Festgenommene dann doch aus den Augen verloren hätte oder vielmehr die Verfolgte, nicht dieselbe wie die Festgenommene ist. Sagt sie dann, man könnte sich ja auch mal irren in dieser Situation, war ja alles hektisch und damit ist diese Falschaussage auch wieder glatt gebügelt.
Ja, ganz besondere Fähigkeiten scheint ja der Staatsanwalt zu beweisen. Während die Richterin einfach über solche Widersprüche hinweggeht, schafft der das, aus dem ganzen Kuddelmuddel ein Anklageplädoyer zusammenzustellen. Worauf stützt sich das denn im Wesentlichen?
Ja, also einmal ist für ihn ein ganz klarer Fall, wer am Anfang ganz vorne Steine geschmissen hat, ist zum Schluss bei der Verfolgung am Ende der Gruppe, wird also festgenommen.
Der Umstand, dass sich die Angeklagte nicht gewehrt hat bei der Verhaftung und nicht bei der ID-Behandlung, ist für ihn ein weiterer Beweis für ihre Schuld, weil jemand, wo unschuldig ist, lässt sich auch nicht ID behandeln.
Genauso wie es ein Zeichen von Schuld ist, dass sie angeblich weggerannt sei.
Ja, wie Schuld, weil sie weggerannt ist?
Ja, das zeigt ihr Schuldgefühl. Genau wie es ihr Schuldgefühl zeigt, dass sie sich nicht gegen die Verhaftung gewehrt hat.
Also jemand, der unschuldig ist, muss sich gegen Verhaftung wehren und jemand,
und
der
vorher stehen bleiben, ja.
Ja, ein weiterer Beweis für den Staatsanwalt für die Schuld der Angeklagten ist, dass sie in einem gehobenen Wohngebiet verhaftet wurde. Und bei einer solchen Aktion sind in einem gehobenen Wohngebiet keine Bewohner desselben auf der Straße, weil die sowas nicht machen und es sind einfach gute Leute, wo da wohnen. Und darum ist für ihn klar, um 23:30 in einem gehobenen Wohngebiet waren nur Chaoten unterwegs und wer da war, hat auch dazugehört.
Also wer um 23:30 sich in der Viere bewegt, muss damit rechnen, dem Chaotentum zugerechnet zu werden und unter Landfriedensbruch verknackt zu werden. Ja, aber an dieser Stelle bleibt das Verfahren nicht stehen. Der Staatsanwalt Schwarz hat, wie gesagt, auf 2 Jahre und 2 Monate ohne Bewährung plädiert. Am Montag ist, glaube ich, der nächste Termin. Wie geht's denn dann weiter?
Ja, also nach dem Plädoyer vom Staatsanwalt und dem vom Anwalt wurde dann noch ein Hilfsantrag gestellt, dass eben nochmal 3 Zeugen vernommen wurden, die eben sich anscheinend ziemlich zufällig da aufgehalten haben, die einfach aus Neugierde geguckt haben. Hinterher ist eine Ortsbegehung nochmal, um eben das alles sich dort anzugucken. Ja, und dann weiß man nicht, ob dann schon Urteilsverkündung ist oder wie es dann weitergeht, aber wahrscheinlich wird eine Berufung anstehen.
Ja, nochmal für alle Interessierten, die gerne dem weiteren Verfahren oder Schauspiel beiwohnen möchten. Am Montag um 14.15 Uhr gibt es dazu Gelegenheit im Saal 4 des Amtsgerichtes im ersten Obergeschoss. Also Montag, 14:15, Saal 4 im Amtsgericht beim Holzmarkt beim Martinstor. Gegen 16 Uhr wird dann nochmal eine Ortsbegehung in der Viere sein. Und über weitere Termine werdet ihr dann übers Radio oder über Flugis informiert werden.